Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
Herzlich willkommen zu einer Solo-Folge. Ich will euch ein lang ersehntes Live-Update geben. Mir haben viele geschrieben, dass sie wirklich, wirklich sehr interessieren würde, wie unser Weg des nächtlichen Abstillens aussieht. Ich habe so viele liebe Worte zum Jobeinstieg bekommen, weil alle wissen, wie hart es ist. Dann soll es noch um die Eingewöhnung gehen. Genau. Und es erfolgt einfach mal so ein kleiner, intimer Talk. Ganz viel Spaß mit der Folge. So, ihr Lieben, heute nehme ich mal so auf, nicht mit meinem professionellen Mikro. Hoffentlich funktioniert das alles. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, weil es irgendwie so viel ist und mein Mom-Brain das alles nicht mehr zusammenkriegt sonst. Und ja, ich sage mit Absicht Mom-Brain, weil ich so viel im Alltag vergesse. Es wird euch bestimmt ähnlich gehen, wer da draußen schon Mama ist, vielleicht auch von mehreren Kindern. Ich kann mir nur vorstellen, dass es je mehr Kinder, desto konfuser im Kopf wird, weil man einfach so fixiert auf die richtig wichtigen To-Dos nur noch ist, oder? Also so geht's mir zumindest. Deswegen sitze ich hier, habe meine Kaffeetasse am Start, meine Notizen und wie gerade schon im Intro erwähnt, würde ich einfach mal mit dem Thema Eingewöhnung starten. Da hatten ja Felix und ich auch mal eine Pärchenfolge zu aufgenommen. Lang ist's her, beziehungsweise fühlt es sich lange an. Hört da gerne mal rein. Da besprechen wir, wie wir uns das vorstellen, was für Erwartungen wir haben. Wir waren beide total aufgeregt und haben gedacht, ja, das wird super laufen. Klar, wir wollten das nicht beschreien, aber wir dachten so, ja, unser Kleiner, der liebt Action. Er ist ja Löwe-Geborener, also er ist im Sternzeichen und im Aszendenten Löwe, wer sich da ein bisschen auskennt. Ich würde voll gerne mal ein Human Design Reading dazu machen, also meldet euch, wenn da irgendwer wen Gutes kennt oder vielleicht das sogar selber kann. Auf jeden Fall hat er Feuer im Popo. Man muss aber auch dazu sagen, vom Charakter her, genauso wie viel Feuer da ist, so sensibel ist er auch. Also ich glaube, das ergänzt sich ja immer ganz gut, dass bei vielen Kindern oder bei vielen Menschen, wenn eine Emotion stark ausgeprägt ist, die anderen ja auch stark ausgeprägt sind. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall das, was sich auch in der Eingewöhnung zeigt. Er hat da mega Bock drauf, ist mit seiner Bezugserzieherin echt schon voll süß am Bonden und lässt sich beruhigen. Eigentlich von Tag 1 hat das gut geklappt. Aber gleichzeitig fehlt immer noch der letzte Funken Sicherheit, wie die liebe Bezugserzieherin immer sagt, dass er da wirklich schafft, loszulassen. Genau, das war so das Live-Update in kurz, in lang. Wir haben mit der Eingewöhnung angefangen, da war er ein bisschen über 13 Monate alt. Ich war da zu dem Zeitpunkt knapp 2 Wochen schon im Job. Wer mich noch nicht kennt, ich bin Assistenzärztin und arbeite in einer Klinik in der Abteilung für Gyn- und Geburtshilfe. Macht mir total Spaß. Genau, ich bin dann da wieder eingestiegen, knapp nach seinem ersten Geburtstag. Und die Kita-Eingewöhnung, wie es dann immer so ist, kann man das ja immer nicht so fest auf ein Datum legen, weil die anderen Kinder vorher auch schon mit der Eingewöhnung gestartet sind. Insgesamt, glaube ich, 6 Kleine in der Krippengruppe, 3 vor uns und dann halt 3 mit uns im selben Zyklus. Wir haben den Spot von 8 bis 9 Uhr bekommen, was sehr gut war für uns, weil wir einen kleinen Frühaufsteher haben. Und er nach 8 Uhr, also wenn wir zum Beispiel um 9 oder um 10 gestartet, da war er schon immer richtig müde. Und deswegen war der Spot echt gut für uns. Und eigentlich wollten wir schon vor einem Monat angefangen haben mit der Eingewöhnung, also mit 12 Monaten, quasi zeitgleich mit meinem Jobstart. Felix hatte Elternzeit genommen, das alles daraufhin getimt. Letztendlich musste er jetzt noch, boah, ich weiß gar nicht, wie viel Urlaub noch hinten dran hängen. Und mittlerweile hat jetzt auch schon meine Mama übernommen, also die Oma von Baby Boy. Denn alles ist langsamer als gedacht. Vielleicht als Zusatzinfo, wir sind in voll der schönen Waldorf-Kita gelandet. Das war unsere aller erste Prio. Wir sind da am Anfang sogar aussortiert worden, weil die Plätze nicht ausgereicht haben und die eine Waldorf-Kita erst ab dem 2. Geburtstag nimmt und die andere halt super ausgebucht war. Und siehe da, über Umwege und über einen Jungsmangel in der besagten Kita, in der Krippengruppe, sind wir doch noch reingerutscht. Leider erst 4 Wochen später, als mit denen auch besprochen, war dann nicht so einfach, haben wir aber überbrückt bekommen. Und dadurch war aber unser Zeitfenster nach hinten raus ziemlich knapp. Mittlerweile haben wir uns da mit mehreren Eltern ausgetauscht. Manche haben sich da 8 Monate oder so von vornherein Zeit für eingeräumt, für die Kita-Eingewöhnung. Fanden wir ein bisschen arg lang. Mittlerweile sind wir jetzt in Woche 7, also 7 Wochen Eingewöhnung laufen bei uns schon. Oma hat jetzt schon eine Woche Eingewöhnung übernommen, das hat super geklappt und nächste Woche macht sie auch noch eine Woche und dann, ja, Felix und ich sind schon beide wieder am Job. Wir müssen echt sagen, es zerrt an unseren Nerven. Wir versuchen immer wieder, diesen Druck rauszunehmen, weil das ja auch voll sich auf den Kleinen überträgt. Wir versuchen auch der Kita gegenüber keinen Druck zu machen, weil wir uns sagen, die wissen das am besten. Und sie sagen auch, wenn man sich mit der Eingewöhnung bedürfnisorientiert schön viel Zeit lässt, dann klappt das einfach auch nach hinten raus viel, viel besser und langfristig gesehen. Und wenn alles gut läuft, soll unser kleiner Schatz da ja auch 6 Jahre sein, weil wir ja das Glück haben, dass er im August geboren ist und wir uns aussuchen können, wann er in die Schule kommt. Also mit 6 oder mit 7. Und wir sagen ganz klar, mit 7. Wir lassen ihm mehr Kindheit. Klar, wenn jetzt irgendwie so ein Charakter am Start ist, wo wir merken, er will viel früher los, dann sei ihm das gegönnt. Aber so erstmal unser Ansatz. Und deswegen denken wir halt, okay, er wird 6 Jahre in diese Krippe und dann übergangsmäßig in diese Kita da auch gehen, das ist beides unter einem Dach, dann können wir uns jetzt hier auch ein bisschen Zeit lassen, vor allem nach ihm schauen, was die Kita ja wirklich, wirklich toll macht. Und das freut mich auch so sehr und das nimmt mir letztendlich auch immer wieder den Druck, weil die uns halt sagen, es klappt alles super. By the way, wir sind immer noch bei einer Stunde. Wir sind immer noch bei dem Slot 8 bis 9. Ich glaube, das Längste, was er da war, war mal bis 9:30. Und eine Stunde Trennung ist das Längste, was bislang läuft. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Wir waren, wie gesagt, auch bei einer anderen Kita angemeldet. Die haben von vornherein gesagt, dass das meist so in 3 Wochen durch ist, die Eingewöhnung. Und dann schläft er da auch gleich. Bei unserer jetzigen Kita gibt es für das Schlafen nochmal eine zweite Eingewöhnung, wenn er halt wirklich richtig angekommen ist mit seiner normalen Zeit. Ich glaube, von 8 bis 11:30 Uhr ist die normale Zeit. Und dann würden die schlafen. Aber ich kenne mich da auch noch nicht so aus. Auch voll komisch für mich als Mama, dass ich da irgendwie so gar nicht involviert bin in dem Prozess. Weil von vornherein halt auch gesagt wurde, wäre toll, wenn Papa das macht, weil Mama stillt ja noch. Und dass deren Erfahrung nach dann die Trennung noch schlechter klappt. Und das kann ich auch nur bestätigen. Wir sind auch wieder in so einer krassen Mama-Phase, wo er ganz genau weiß, wo es die Milch gibt. Mir auch gerne hier die Klamotten runterreißt. Beziehungsweise haben wir das jetzt auch ganz gut lösen können mit Einführung einer Gebärde. Ich mache quasi eine Faust. Mein Daumen guckt noch so raus wie so als Nippel und die Faust wird geschüttelt. Das bedeutet bei uns stillen und das kann er mittlerweile so gut. Das ist richtig niedlich. Das zeigt er dann immer ein, diese kleine Faust, weil er das Wort stillen halt noch nicht sagen kann, weil er echt viel mittlerweile schon nachplappert. Genau, und deswegen hat Felix halt von Anfang an die Eingewöhnung übernommen. Und ja, ich muss sagen, manchmal fühlt sich das echt komisch an, dass ich da gar nicht so einen Bezug hin habe zu der Kita. Das Coole ist, dass man, sobald die Kita geschlossen hat, ich glaube, bei den Großen ist das so ab 16 Uhr der Fall, kann man immer nachmittags auf den Spielplatz bei denen, also einfach in den Außenbereich. Krippe und Kita sind getrennt, aber man kann trotzdem beides nutzen, am Wochenende auch. Und das versuchen wir auch, dass wir das machen, dass er merkt, ich bin auch mit da. Am Wochenende gehe ich dann halt öfter mal mit ihm hin, dass er einfach so positive Erinnerungen damit verknüpft und auch so ein bisschen die Routine einfach bleibt, dass er auch am Wochenende dahin geht. So weit, so gut. Und ich hoffe, dass das einfach alles seinen Gang gehen wird. Ja, vielleicht nochmal ein paar Side-Facts. Ich weiß, mittlerweile haben viele Kitas oder Krippen die Personalschlüssel umgestellt, aber wie es halt überall so ist, Personalmangel at its best. Und bei uns ist der Personalschlüssel noch nicht umgestellt. Also es sind 15 Kinder in der Krippe, A3 ErzieherInnen. Bei uns gibt es auch einen Mann und es gibt 2 Frauen. Oh, das sind super liebe Herzensmenschen. Ich bin einfach so, so froh, dass wir in dieser Kita gelandet sind. Es war ein himmelweiter Unterschied. Also wir hatten uns ja 2 Kitas angeschaut, letztendlich auch zu beiden ja die Zusage bekommen. Auch die andere war toll, aber es ist irgendwie so ein ganz anderer Vibe. Also wir waren jetzt gar nicht so doll auf Waldorf aus wegen des Konzeptes, also auch, aber ich habe manchmal auch negative Sachen gehört darüber, dass die ganz dogmatisch teilweise sind oder auch Montessori. Wenn man nämlich nicht mit der Zeit mitgeht, sondern diese alten Ideologien, kann man es ja fast nennen, von Rudolf Steiner oder Maria Montessori, da gibt es ja auch sehr viele negative oder Kritikpunkte dran. Ich will das jetzt gar nicht hier vertiefen. Wer sich damit mal auseinandersetzen will, kann ja ein bisschen was nachlesen. Aber wir haben von vornherein gemerkt, dass in diesen Kitas oder auch Schulen trotzdem besondere Menschen arbeiten, die halt vollends von dieser Bedürfnisorientierung überzeugt sind und irgendwie somit so ganz viel Herz dabei sind. Also ich will jetzt niemandem da was überstülpen, dass die anderen Kitas das nicht haben, aber war jetzt auf jeden Fall meine persönliche Erfahrung und hatte ich auch vorher viel in der Richtung drüber gelesen. Und bei unserer Kita ist es halt so schön, dass sie sich das Beste aus dieser Waldorfpädagogik rausgepickt haben, aber auf jeden Fall mit der Zeit mitgegangen sind. Das ist einfach mega stimmig und ich finde es auch cool. Bei uns ist das Besondere, man hat so eine Stempelkarte mit 20 Stunden pro Jahr pro Familie, dass man mit anpackt, weil das nämlich eine vereinsgegründete Kita ist. Also die Eltern wuppen da auch richtig viel. Ich persönlich finde das schön, weil wir sind ja hier eh neu im Wendland. Und darüber lassen sich dann auch Kontakte knüpfen. Und ich finde es eh schön, ein Teil von dieser Welt, von unserem Sohn zu sein. Ich halte euch auf jeden Fall bei Insta auf dem Laufenden und drück die Daumen, dass das alles noch gut übergeht, dass er da wirklich gerne ist. Wie gesagt, er lässt sich gut beruhigen, weint auch nie viel. Und ja, hat auf jeden Fall eine, wie sagt man nochmal, es gibt doch die vier verschiedenen Bindungstypen, glaube ich, eine sichere Bindung zu uns als auch zu der Erzieherin. Also weint beim Abschied, aber ist dann auch wieder total freudig beim Abholen. Dann berichte ich euch noch von meinem Jobstart. Ich war mega, mega aufgeregt und bin ja generell so ein Mensch, die so ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist, weil das aus einer Unsicherheit heraus entsteht. Ich war schon immer so hellhörig oder empfänglich dafür, was so die Gesellschaft von einem verlangt. Würde mich auch selbst als hochsensiblen Menschen bezeichnen. Und ja, erfülle demnach gerne auch die Bedürfnisse anderer, weil ich die so gut spüre und weil man damit einfach gut fährt. Haha. Somit mache ich es mir einfach und behalte die Kontrolle. So habe ich meinen Perfektionismus mittlerweile für mich analysiert und habe mich dabei auch wieder erwischt. Und bei meinen vorherigen Stellen habe ich mich immer total akribisch vorbereitet. In der Klinik ist es ja auch immer noch so ein altes hierarchisches System, wo ich dann Schiss hatte. Nachher stellen einem die Chefärzte, momentan sind es bei uns noch zwei männliche Chefärzte, wieder so viel Fragen bei den Visiten und erfreuen sich daran, wenn man dann klein und dumm dasteht und irgendwie die Fragen nicht beantworten kann. Also so war es halt früher oft und auch in meiner Uni. Ich habe ja in Berlin an der Charité studiert und das war auch immer so ein elitäres Gehabe, was mir persönlich gar nicht gut tut, aber irgendwie ja der Beigeschmack ist, wenn man eigentlich so einen schönen Beruf wählt wie dem der Ärztin oder des Arztes, wo ja eigentlich ein hoher idealer Standard dabei ist, dass man Menschen helfen möchte. Und trotzdem gerät man dann in dieses hierarchische System, krass patriarchal bestimmt, weil fast alles nur männliche Chef- und Oberärzte dort existieren, weil, wie es halt so ist in den alten Strukturen, die Frauen, die dann wieder in Elternzeit und Co. gehen, karrierebedingt halt einfach zurückstecken müssen. Und jetzt beim Jobstart ging das einfach nicht mehr bei mir. Ich konnte mich nicht mehr so akribisch vorbereiten, was mich auch total verunsichert hat. Aber meine Prioritäten sind nun mal jetzt ganz anders. Zuallererst auf meinem Kind liegen meine Prioritäten und danach auf mir. Also ich würde sagen, ich stelle uns beide an erster Stelle, weil nur wenn es mir gut geht, geht es auch meinem Kind gut. Habe ich auf die harte Tour lernen müssen. Dazu gleich nochmal mehr zum nächtlichen Abstillen. Und genau, deswegen hatte ich einfach gar keine Zeit und Muße, mich noch auf diesen Jobstart so dolle vorzubereiten. Also ich habe es ein bisschen gemacht, nochmal die wichtigsten Sachen irgendwie nachgelesen, weil ich auch nicht wusste, wie schnell ich vielleicht in 24-Stunden-Dienste einsteige. Und da liegt es dann natürlich auch an mir, dass ich den Frauen, die in die Klinik kommen, die beste Behandlung angedeihen lassen möchte. Genau, in der Richtung muss man es natürlich auch sehen in meinem Job, dass ich das natürlich nicht nur wegen des Prestigegedankens gegenüber den Chefärzten mache, dass ich da gut dastehen möchte, sondern natürlich auch in erster Linie für das Wohlergehen der PatientInnen. Aber long story short, ich hatte dann halt keine Zeit, mich viel vorzubereiten, bin dann da mega müde und schlaflos angetreten. Des einen Montagmorgens um 7 stand ich da auf der Matte und war richtig, richtig erleichtert und positiv überrascht. Ich wusste schon vorher, dass das ganze Team, bis auf die männlichen Chefärzte, nur aus Frauen besteht, die alle in Teilzeit arbeiten, weil alle Kinder haben. Und auch im Bewerbungsgespräch mit dem neuen Jungchefarzt wurde mir direkt gesagt, ja, suchen Sie sich mal ein Teilzeitmodell aus, bei uns ist alles möglich, wir machen das möglich, ob Sie jetzt 4 Wochen Vollzeit arbeiten und dann länger Urlaub nehmen, ob Sie 3 Tage lang arbeiten und den Rest frei haben. Ich konnte es so legen, wie ich wollte, was für uns echt ideal kam mit der Eingewöhnung, weil, wie gesagt, die 2. Eingewöhnung des Mittagsschläfchens ja erst später kommt und somit muss ich den Kleinen wahrscheinlich gegen 12 abholen, beziehungsweise macht das Felix erstmal. Boah, ihr merkt, ich steige da voll tief ein, weil uns das so beschäftigt, aber auf jeden Fall arbeite ich jetzt von 7 bis 12 und zwar an 4 Tagen die Woche, von Montag bis Donnerstag. Kann ich nur empfehlen. passt für uns super gut. Nur, was echt hart ist, dass ich nachts immer noch so viel stille und dann trotzdem morgens da um 7 auf der Matte stehen muss. Das hat mich zwischendurch richtig ausgenockt und ich muss sagen, mein Zyklus ist ja auch super schnell zurückgekommen, obwohl ich so viel stille. Ich kann es mir nur so erklären, dass unser Kleiner am Anfang ja ein echt guter Schläfer war, bis Monat 4, 5. Und er hatte am Anfang echt lange Stillabstände, nachts teilweise sich 4, 5 Stunden nicht gemeldet. Und ich kann es mir nur so erklären, dass deshalb mein Zyklus so schnell zurückgekehrt ist. Mittlerweile ist er wieder unregelmäßiger, weil ich wieder viel mehr stille. Das mal so als medizinischer kleiner Hintergrund, falls es der einen oder der anderen ähnlich geht von euch da draußen. Denn der Stillrhythmus bestimmt, wie sehr unsere Hormone wirklich ausgeschüttet werden. Und ja, bei mir ist trotzdem alles durcheinander, dadurch, dass ich mal weniger, mal mehr gestillt habe. Aktuell halt sehr viel, weil so viel auch um den ersten Geburtstag bei den Kleinen abgeht. Also wer irgendwie noch davor steht mit Elternzeit, Planung etc. Ich wünschte, ich hätte 1,5 Jahre Elternzeit genommen. Kann ich jetzt natürlich auch noch nicht sagen, weil unser Kleiner noch nicht 1,5 ist, aber ich habe das Gefühl, oh, da sind einfach schon viele, viele Entwicklungsschritte gegangen worden, wie zum Beispiel Laufen lernen kam bei uns dazu. Backenzähne sind plötzlich gekommen, alle 4 auf einmal, also jeweils auf einer Kauleiste einer. Sprung 9 war für mich bislang nach Sprung 4 der allerhärteste. Wenn ihr wollt, oh je, ich wachse, unbezahlte Werbung. Bei uns hat das immer auf den Tag genau fast gepasst. Manchmal ein paar Tage eher ist er mit dem Sprung reingestartet. Und bei uns war es immer classy mit Schlafproblemen. Plötzlich nur noch mit einer stärkeren Einschlafhilfe einschlafen wollen. Wir sind momentan wieder beim Einschlafstillen. Wer meine früheren Schlaffolgen kennt, unser Kleiner hat eigentlich nie Einschlafstillen abverlangt. Mittlerweile ja. Ich mache es jetzt auch, weil ich merke, ey, das erleichtert uns einfach die ganze Einschlafroutine und er kann trotzdem auch mit Papa oder Oma einschlafen ohne Stillen. Deswegen stört es mich in dem Sinne nicht und ich mache mir jetzt gerade auch das Leben leicht. Zwischendurch hatten wir Tragen. Ich kann ihn auch mittlerweile einfach gar nicht mehr gut tragen, weil er, ich glaube, 14 Kilo gerade wiegt. Hat momentan auch mal so ein kleines Plateau erreicht. Also Klamotten passen schon länger gut und das Gewicht pendelt sich auch gerade bei diesen, ich glaube, 14 Kilo ungefähr ein. Er ist auch echt groß für sein Alter. Ich glaube so 82 Zentimeter. Ich droppe hier mal alle Details bis auf seinen Namen und sein Gesicht. Und den Rest finde ich in Ordnung. Und deshalb könnte ich nur empfehlen, lasst euch Zeit mit eurem Jobstart. Ich weiß, ich hatte, bevor ich Mutter wurde, als Feministin auch den Anspruch, wir wollen alles gerecht aufteilen. Und dann am liebsten auch 7 Monate, 7 Monate. Das war ja noch die alte Elternzeitregelung. Mittlerweile ist das ja auch schon wieder ein bisschen anders alles. Letztendlich war ich unzufrieden damit, dass ich die 12 Monate genommen habe, aber wir haben gesagt, vielleicht hängt Felix ja nochmal welche hinten dran. Er hat halt 2 Monate genommen und dann ist er auch noch unbezahlten Urlaub, was jetzt auch erstmal für uns gut war, aber trotzdem hätten wir noch viel mehr Zeit für die Eingewöhnung jetzt gebraucht und für mich fürs Stillen. Naja, und deshalb, ich komme immer mehr auch endlich in dieses Mindset, wo ich mir denke, ich verurteile einfach gar nichts mehr bei anderen Familien, bei anderen Müttern, weil ich merke, ich habe mir vorher Gedanken gemacht, wie es sein wird, wie ich als Mutter sein möchte, wie wir als Familie sein wollen, wie mein Kind erzogen wird. Und letztendlich, es steht und fällt alles mit dem Charakter des Kindes. Das Kind gibt den Takt vor. Und klar, ich bin froh, dass ich zum Beispiel diesen einen Kurs davon, Ed, wir schlafen, gekauft hatte, unbezahlte Werbung. Silvi ist echt toll in dem, was sie tut. Und trotzdem finde ich es wie bei allen Schlafaccounts auf Instagram, spielt auch ganz doll dieser Tenor mit. Wenn du nur dir genug Mühe gibst, dann kriegst du das auch hin mit dem Babyschlaf. Und da muss ich ganz klar sagen, nein, so ist es nicht. Ich habe alles penibel angewandt an diesen ganzen Routinen. Ich habe auf die Schlaf- und Wachzeiten geachtet, die immer wieder umgestellt. Und trotzdem kommen unsere Kinder als Charaktere auf die Welt. Und ich hoffe, ich kann hier der einen oder anderen Mama den Druck nehmen, dass ihr nichts falsch macht. Ihr gebt alle euer Bestes, wir geben alle unser Bestes. Und bitte, bitte, wenn ihr auch meine früheren Schlaffolgen hört, ich glaube, da hatte ich auch noch so ein bisschen diesen Ton mitschwingen, wenn man nur genug Zeit investiert und Wissen hat und das wirklich anwendet und über Wochen und Monate wirklich da Zeit reinsteckt, dann klappt das schon. Nee, es klappt trotzdem nicht. Und wir sind jetzt hier bei Sprung 9 angekommen und alles ist wieder durcheinander. Mein Kleiner stillt mehr denn je nachts. Es gab Zeiten jetzt in diesem 9. Sprung, wo er wieder jede halbe Stunde an die Brust wollte. Und wenn ihr wirklich euch mal die Kommentarspalten unter den ganzen Reels und so weiter bei Insta durchschaut, da sind die Mamas, denen es genauso geht. Es ist super, super selten der Fall. Es ist eine Rarität, wenn Kinder von Anfang an oder auch, keine Ahnung, bevor sie 18 Monate sind, wirklich durchschlafen. Ab 18 Monaten, finde ich, ist es realistischer, dass sie anfangen mit Durchschlafen. Und da wollte ich euch unbedingt ein Buch empfehlen. Ich habe es weggeatmet, weil es wirklich endlich den Tenor trifft, wonach ich so mich gesehnt habe, nämlich nicht nach diesen ganzen Reels und Schlafbedarfstabellen, die einem sagen, so sollte es sein, sondern so ist es wirklich. Das Buch heißt Schlafgut Baby. Es ist von Nora Imlau. Ich liebe sie eh, die bedürfnisorientierte Expertin dieses Landes, zusammen mit einem Kinderarzt geschrieben. Und da sind wirklich alle wissenschaftlichen Daten drin verarbeitet, zusammen mit Umfragen von tausenden Familien etc. Und lasst mich hier direkt ein Zitat droppen, was mich so bewegt hat gleich am Anfang. Nämlich, es wurden Deutsche befragt, ab wann sie denn erwarten würden, dass ein Kind durchschläft. Die Antwort war, im Schnitt so mit 4 bis 5 Monaten. Wo ich mir denke, ey, wie soll denn ein 4 bis 5 Monate altes Baby direkt durchschlafen? Am besten noch alleine in seinem Bettchen im Nachbarzimmer oder was? Könnte ich mich direkt wieder aufregen drüber. Und die Antwort war, die weltweite Antwort war, in ganz anderen Kulturen, wann dort die Menschen erwarten würden, wann Kinder durchschlafen. Und die Antwort war im Schnitt mit 3,5 Jahren. Tidum. Ja, also sage ich jetzt auch immer zu Felix oder zu anderen, wenn ich gefragt werde, schläft er denn endlich durch? Ich so, nee. Und ich habe auch die Hoffnung aufgegeben, mein Zielwert ist jetzt mit 3,5 Jahren. Und bis dahin nehme ich alles so, wie es kommt. Und es gibt mir viel mehr Entspannung. Ich bin nicht mehr angespannt und unter Druck und versucht die ganze Zeit, das irgendwie zu forcieren. Klar, wir sind immer noch dabei und halten seine Wachzeiten ein und passen die an etc., damit der Rahmen stimmt und er in diesem Rahmen das schlafen kann, was ihm gut tut. Aber ich habe nicht mehr diese Verzweiflung. Ich wette, ihr wisst, was ich meine, dass man teilweise auch so erschöpft ist von diesem Gedankenkarussell, wenn man sich immer wieder denkt, oh, gestern lief es so, vorgestern so, was mache ich jetzt anders? Wir können doch das probieren und hier Tagebuch führen und da dieses und jenes und da lieber nicht wegfahren, weil dann wären wir in einer anderen Umgebung. Also es hat mich einfach so gestresst und ich hoffe, ihr könnt es nachempfinden. Und deswegen kann ich euch von Herzen dieses Buch empfehlen. Es gibt es sogar bei Spotify umsonst, habe ich es gehört. Und ich habe auch noch den einen Podcast gesuchtet, Child Sleep von Katharina Schmidt. Ich glaube, ihr Instagram-Account heißt auch ähnlich. Da kann man sich auch ein paar Folgen zu raussuchen. Ja, dann würde ich noch ein paar Worte zum nächtlichen Abstillen verlieren. Das ist, glaube ich, so das Thema, was die meisten interessiert hat. Das ist jetzt irgendwie aus Versehen ans Ende gerutscht, nicht hier für den Spannungsaufbau. Aber auch hier nochmal die Ankündigung. Es wird auf jeden Fall noch eine richtige Abstillfolge mit einer tollen Hebamme, Schlaf- und Stillberaterin geben. Ich weiß noch nicht wann, aber wahrscheinlich dann, wenn wir dieses ganze Thema auch nochmal angehen werden. Denn, Spoiler, wir haben bislang nicht nächtlich abgestillt. Und unter anderem auch deshalb, weil ich mich nochmal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt habe und gemerkt habe, ja, ich war total ready zum Abstillen. Wir haben das zeitgleich mit Eingewöhnungsstart getimed gehabt. War etwas ungünstig. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, glaube ich, schon knapp 5, 6 Wochen gearbeitet. Und ich war total erschöpft. Deswegen ist das so zeitgleich gefallen und alle Ratgeber, alle Seiten schreiben mir immer, suchen Sie sich ein Zeitfenster, wo es Ihrem Kind gut geht, wo alles andere passt, wo ich mir denke, ja, wann gibt es bitte diesen Zeitpunkt? Das Kind soll nicht krank sein, das Kind soll nicht in der Eingewöhnung sein, das Kind soll am besten keine Zähne kriegen, er soll nicht im Sprung sein, was bitte noch alles? Bei uns hat dann quasi drumherum alles gepasst, bis auf Eingewöhnungsstart. Aber wir sind ja mega sanft in diese Eingewöhnung gestartet mit, keine Ahnung, Felix war jeden Tag dabei und es war eher wie so ein Spielplatzbesuch. Aber klar, die Kleinen merken ja auch, dass was im Busch ist und wir Erwachsenen unterhalten uns über diese Themen. Also bestenfalls sollte es nicht mit so einer großen Umgewöhnung zusammenfallen, aber bei uns war es halt so. Und es hat auch 2 bis 3 Wochen richtig gut geklappt. Ich habe auf der Couch geschlafen im Wohnzimmer. Und Felix hat mit dem Kleinen in seinem Bodenbett geschlafen. Und ich war so dumm, diese Info bei Instagram zu teilen. Und ich habe ein paar üble Nachrichten dazu erhalten. Bislang bin ich halt sehr verwöhnt mit einer sehr, sehr liebevollen Community und hatte nicht damit gerechnet, dass aus der eigenen Community solche Worte kommen können. Es hat mich total getroffen und ab dem Zeitpunkt hatte ich richtig Mom-Guilt zum ersten Mal. Bislang kannte ich das irgendwie noch nicht so mit diesem schlechten Gewissen, wenn ich mal unterwegs bin oder so. Und zu dem Zeitpunkt dachte ich so, oh mein Gott, ich nehme unserem Baby das Wichtigste auf der Welt weg und jetzt habe ich auch noch mich mit Papa ersetzt. Aber hier auch mal kurz einen Stopp rein, denn mir wurde unterstellt, dass ich mich nicht gut genug mit dem Thema auseinandergesetzt habe und dass das niemand mehr so empfehlen würde, dass die Mutter das Abstillen quasi an den Vater abgibt. Hier muss ich sagen, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir als Familie haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir waren ready for it, was ja wirklich wichtig ist, dieses Mindset und diese innere Einstellung, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt und wir ziehen es durch und wir haben ihm auch vorneweg wochenweise davon erzählt, dass das so sein wird, dass das so kommt, dass Mama müde ist, die Brust ist müde. Wir haben geübt zu sagen, dass die Brust schlafen geht. Wir haben gute Nacht geübt, winken, was er sehr gut kann, auch mittlerweile schon, auch schon seit längerem. Und das hat am Tag gut geklappt, wobei ich auch darauf eingestellt war, dass ich nicht tagsüber abstillen will, sondern nur nächtlich. Und ja, trotzdem hat das super reingehauen, diese Worte, die mir da als private Nachrichten geschickt wurden. Und dann haben wir auch nicht Kosten und Mühen gescheut und haben eine Notfallstillberatung wahrgenommen bei der lieben Tabea Laue. Die ist echt eine ganz, ganz tolle Schlaf- und Stillberaterin. Und die hat uns auch nochmal beruhigt, dass wir das alles richtig machen, dass es für jede Familie ein individuelles Konzept gibt und dass wir das toll machen, so wie wir das alles ihr geschildert haben. Und bitte lasst euch da nicht verunsichern. Hier auch nochmal der Reminder. Es gibt nicht den einen Weg für alle Familien. Bei uns ist es zum Beispiel so, gerade weil unser Baby von Anfang an so lange Schlafphasen hatte und nie nach Einschlafstillen verlangt hat, hat Papa von Anfang an, von Tag 1 auch ins Bett gebracht. Oma hat mittlerweile auch schon die Mittagsschläfchen zum Hinlegen übernommen und das klappt bei uns super. Klar hat er dann in den Nächten, wo plötzlich nicht mehr die Brust zum Weiterschlafen verfügbar war, kurz sich darüber beschwert und seinen Schmerz, seine Traurigkeit zum Ausdruck gebracht, aber Papa war immer da, hat Seite an Seite mit ihm geschlafen und das war für uns ein Konzept, was super, super gut geklappt hat. Nach der ersten Woche, zum Ende hin, ich glaube, Nacht 7 und 8 hat er durchgeschlafen. Wir dachten schon so, oh mein Gott, es klappt, oh mein Gott, wir sind so weit. Er hat sich nur noch mit Anfassen beruhigen lassen. Es war wirklich, es war mind-blowing. Und dann ist, glaube ich, Sprung 9 eingesetzt oder so. Oder Backenzähne, irgendwas war dann da. Oder er ist krank geworden. Ich weiß es nicht mehr. Der erste Kita-Keim hat, glaube ich, zugeschlagen gehabt. Irgendwas war auf jeden Fall, dass die Abwärtsspirale begonnen hatte. Ja, und dann haben wir es, glaube ich, noch eine Woche oder 1,5 Wochen länger durchgezogen, aber es wurde eher schlechter als besser und ich habe mich damit nicht mehr gut gefühlt. Also ich schlafe eigentlich jede Nacht mit Oropax. Ich habe echt so richtig ausgegossene, für meine Ohren angepasste vom HNO. Die sind mega, aber selbst dadurch höre ich mein Baby. Und ja, selbst durch unsere dicken Wände hier im Wohnzimmer habe ich ihn weinen hören nachts. Und klar, er hat nicht lange geweint, lass es 1, 2 Minuten sein. Papa hat ihn immer direkt beruhigt bekommen, aber mein Bauchgefühl hat einfach nicht mehr gestimmt, als dann diese, ich weiß nicht mehr, was das war, Veränderung eingetreten ist, dass die Nächte nicht mehr besser, sondern eher schlechter wurden. Und natürlich, muss ich auch ehrlich sagen, mit diesen Nachrichten zusammen hat das bei mir nicht mehr gestimmt, dass sich das richtig angefühlt hat. Dann hatten wir zwar auch diese Notfallstillberatung, die uns eigentlich darin bestätigt hatte, was wir alles gerade so tun. Aber sie meinte auch, das Wichtigste ist halt, dass unser Bauchgefühl stimmt. Und wenn mir das jetzt gerade sagt, dass das mit dem Sprung, whatever, was da jetzt auch los war, nicht mehr passt, dann ist es auch okay, abzubrechen, zurückzugehen. Das war mir auch so wichtig, dass dieser Rückschritt quasi abgesegnet wurde, weil sich das für mich wie so ein persönliches Versagen auch angefühlt hat. Also da waren so viele Gefühle dabei. Ich habe auch echt viel geweint in der Zeit. Sowieso war das so ein Riesenschritt, diesen Abstillprozess anzugehen. Tagsüber ist es ja überhaupt nicht der Fall. Da ist es mir auch voll wichtig, dass er nach der Arbeit, wenn ich nach Hause komme, so viel stillen darf, wie er möchte, dass er quasi diese Nähe kompensieren kann, die ich ihm tagsüber von 7 bis 12 ja nicht geben kann und nachts dann ja on top auch nicht. Und so haben wir uns dann für diesen Rückschritt entschieden gehabt. War, glaube ich, auch richtig so. Und ich habe mich noch mal mehr mit dem Thema beschäftigt, mit diesen besagten Quellen, die ich euch schon genannt hatte. Und gemerkt, ich möchte einfach noch mal eine andere Einstellung auch zum nächtlichen Stillen finden. Ich hatte ja schon erzählt, dass mein Zyklus mich teilweise so aus der Bahn wirft. Also früher hatte ich eigentlich ewig lang schon keine Zyklusprobleme mehr. Also ich hatte nie Schmerzen, wenn ich meine Periode kriege. PMS, ja, ein bisschen. Aber jetzt, seit der Geburt, ist wirklich alles schlimmer denn je. Vor allem wirft mich aus der Bahn Schlafstörung, dass ich teilweise in den ein, zwei Tagen vor meiner Periode schlaflos bin und dann arbeiten gehen soll, plus stillen. Es hat mich kirre gemacht. Das war auch überhaupt der Anlass in allererster Linie, dass ich nächtlich abstillen wollte. Und jetzt bin ich gerade dabei, dass ich das so ein bisschen aufarbeite, dass ich total viel Vitamine substituiere. Ich habe bei Femna Health gearbeitet vorher. Es ist ein ganz, ganz tolles Startup, kann ich euch ans Herz legen. Die arbeiten auch mit Heilpraktikerinnen und Ärztinnen zusammen, machen das online. Also wäre vielleicht ein guter Anlauf für euch, wenn ihr da jemanden sucht. Unbezahlte Werbung. Aber kann ich von Herzen empfehlen, habe ich auch selber für gearbeitet und stand da total hinter. Und ja, bin jetzt gerade dran, da meinen Zyklus besser zu balancieren. Ganz, ganz dolle merke ich auch, wenn ich einen stressigen Zyklus hatte, dann kriege ich quasi die Antwort mit meinen Tagen oder mit den PMS-Symptomen die Woche vor der Periode. Da habe ich auch letztens eine ganz, ganz tolle Folge aufgenommen. Ich glaube, die ist aber noch nicht draußen. Die müsste nach dieser Solo-Folge rauskommen. Da ging es auch mit einer ganz, ganz tollen Mentorin für Weiblichkeit über den Zyklus nach der Geburt. Und da setze ich jetzt gerade eher an und dass ich wieder mehr Frieden mit den Nächten schließe und nicht andauernd halt im Kopf habe, es muss weniger werden. Klar, ich gucke auch zwischendurch immer noch auf die Uhr, wie oft er sich meldet, aber auch nicht immer. Das hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich jedes Mal quasi mir gemerkt habe, wann er kam und dass diese Nacht jetzt wieder viel schlechter war als die davor. Und ich habe gerade einfach so ein bisschen den Druck rausgenommen und siehe da, ich schlafe so viel besser nachts. Im Januar will ich mit 24-Stunden-Diensten im Job anfangen. Vielleicht ist das nochmal ein guter neuer Zeitpunkt, um das nächtliche Abstillen anzugehen. Oder auch über die Weihnachtszeit habe ich viel Urlaub genommen, weil wir auch die Kita-Schließzeit überbrücken müssen. Und ich glaube, das wäre nochmal so ein Zeitpunkt, den ich wirklich fühle. Und ja, diesmal hoffentlich mit weniger Druck, mit guten, tollen Quellen, die ich euch genannt habe. Und ja. Irgendwie mehr in unserem Tempo und nicht so fremdbestimmt. Wobei meine Erschöpfung sich nach sehr, sehr innerlicher Uhr angefühlt hat. Aber ich muss sagen, sie war halt auch sehr fremdbestimmt, dadurch, dass die Arbeit den Takt vorgegeben hat, dass ich das nächtliche Stillen als so dolle anstrengend empfunden habe, plus die gesellschaftlichen Stimmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wer schon mal gestillt hat. Sobald das Kind irgendwie ein Jahr alt ist, ist ja irgendwie auch spätestens die Zeit abgelaufen, dass man sagt, ah, schön, du stillst ja noch. Ist ja eher so, du stillst immer noch? Ja, dann still doch ab. Also an deiner Stelle hätte ich schon lange abgestillt. Gerade wenn du jetzt hier so Schlafprobleme hast etc., dann still doch mal ab. Ja, ich glaube, damit sind wir ziemlich am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Ich bin hier ziemlich ins Reden gekommen. Ich hoffe, die Struktur war auch da und dass sie euch ein bisschen einerseits Einblicke in mein Leben, in unser Leben geben konnte und andererseits vielleicht ja auch ein paar Sachen für euch dabei waren, die ihr euch mitnehmen könnt. Okay, ihr Lieben, macht's gut und wir hören uns bei einer nächsten Folge beim Mama Talk Podcast. Tschüss!
Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen Produktion.